Ich lese jetzt noch den Bibeltext für die Predigt. Der steht heute im Johannesevangelium in Kapitel 3, die Verse 1 bis 21 nach der neuen Genfer Übersetzung. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf diese Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist.
Guten Morgen. Letzte Predigt in unserer aktuellen Serie Herzensbeziehung. Johannes berichtet über Jesus und ich bete noch, bevor wir in diesen Text einsteigen. Himmlischer Vater, ich danke dir für den Sonntag, danke dir für dein Wort, danke dir für die gemeinsame Zeit jetzt hier und ich bitte dich, dass du uns auch heute wieder Einblick in dein Herz gibst, in das, was du uns sagen möchtest, in das, was dir wichtig ist. Hilf mir jetzt zu reden, hilf uns zu hören auf dich und das, was du uns sagen willst. Amen. Dieser letzte Text heute, der hat es nochmal so richtig in sich. Der ist lange und der ist intensiv. Und er beantwortet eine Frage, die für viele Menschen heute größtenteils irrelevant und damit eigentlich keine Frage ist, mit der sie aktiv umgehen. Nämlich die Frage, wie kann ich eine geklärte Beziehung zu Gott bekommen? Wie kann ich in eine geklärte Beziehung mit Gott kommen? Diese Frage zieht sich übrigens wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel, beziehungsweise die gesamte Bibel ist eine Antwort auf diese Frage. Wie kann ich in eine geklärte Beziehung mit Gott kommen. Und auch wenn viele Menschen das nicht aktiv reflektiert haben, aber das ist die Frage der Menschheit. Eine Frage, von der ich überzeugt bin, dass sie jeder in seinem Herzen hat. Und in diesem Abschnitt nimmt uns Johannes mit in ein Gespräch zwischen einem frommen Menschen und Jesus. Und ich glaube, dass Nikodemus, so heißt dieser Mann, dass der ein Platzhalter ist für jeden von uns oder ein Platzhalter sein kann für jeden von uns, für dich und mich. Für diejenigen von uns, für die Kirche und kirchliche Sprache seit Jahren normal ist, weil wir es von klein auf gehört haben oder gelernt haben, so zu reden, ist es manchmal schwer zu merken, dass wir Dinge oder wenn wir Dinge sagen, die für, ich sag mal, entkirchlichte oder entchristlichte Ohren nicht normal klingen. Wir versuchen bei Mittendrin so weit wie möglich dafür sensibel zu sein, aber das gelingt uns auch nicht immer. Neugeburt oder Wiedergeburt ist so ein Beispielwort. Von Neuem geboren werden oder wiedergeboren werden. Das trifft man nicht so häufig, dieses Wort, außerhalb des christlichen Kontexts. Also schon manchmal, wenn Leute ein dramatisches oder traumatisches Ereignis hatten, einen Unfall zum Beispiel, und sie sagen, boah, heute ist mein zweiter Geburtstag, ich fühle mich wie wiedergeboren. Oder auch, wenn Leute einen Tag in der Therme hatten und sagen, dann, boah, ich fühle mich wie neu geboren nach diesem Tag. Aber das wird diesem Begriff nicht gerecht. Und deswegen fand ich es extrem erfrischend, in der Bibel Menschen zu begegnen, die auch nicht so ganz genau wussten, was damit eigentlich gemeint ist. Und deswegen ist dieser Text für uns heute so wichtig, und zwar auf mehreren Ebenen. Zum einen, er hinterfragt uns und unsere christliche Ausdrucksweise. Wissen wir eigentlich, wie manche Begriffe inhaltlich gefüllt sind, beziehungsweise wie sie verstanden werden, die wir völlig selbstverständlich benutzen innerhalb der Kirche? Und können wir anderen erklären, was wir damit eigentlich meinen? Das ist die erste Ebene. Und die zweite Ebene ist, es gibt einfach biblische, göttliche, geistliche Dinge, Konzepte, für die man neue Worte erfinden musste, weil es ein neues Konzept ist, was es bis dato noch nicht gegeben hat und was weltlich einfach nicht anders zu erklären ist. Und da ist zum Beispiel, ich benutze die gleichen Worte, Wiedergeburt oder Neugeburt sind solche Begriffe. Und um die geht es in dem Text. Und so eine Situation begegnet uns hier. Nikodemus, ein gebildeter, jüdischer, gelehrter Mann, ein moralisch absolut integer lebender geistlicher Leiter, sucht das Gespräch mit Jesus, weil ihm aufgefallen ist, dass an ihm irgendetwas anders ist. Wir sind ja noch nicht so sehr weit im Johannesevangelium, aber schon da fällt auf, irgendwas ist mit diesem Jesus anders. Was er sagt, was er tut, die Wunder, die er getan hat, vielleicht erinnert ihr euch an die Hochzeit zu Kana, wo er Wein zu Wasser verwandelt hat. Letztes Mal oder vorletztes Mal haben wir gesprochen über die Tempelreinigung. Irgendwie. Es gab ungefähr 6000 Pharisäer. Und das waren die Aufseher über den jüdischen Glauben und die Gesetze. Und 71 von diesen 6000 waren die Leiter der Pharisäer. Und zu denen gehörte Nikodemus. Und die haben Jesus ganz genau im Blick gehabt. Vom Einfluss her kann man diese 71 vielleicht vergleichen mit unseren Bundesministern heute. Die hatten unfassbar viel Einfluss und damals war einfach das kirchliche, geistliche und politische Leben noch sehr viel enger miteinander verknüpft. Sie hatten also auch sehr viel politische Macht. Und nach allem, was er von Jesus weiß und was er bei Jesus beobachtet hat, kommt er mit seinen Kollegen zu dem Schluss, dass ein Mensch dieses Kalibers von Gott gesandt sein muss. Von Gott, den sie für absolut existent und relevant gehalten haben. Aber ihn zu beobachten, das muss so sein, der muss irgendwie von Gott gesendet sein, sonst gibt es dafür keine vernünftige andere Erklärung. Und obwohl Jesus keine formal theologische Ausbildung hatte, das ist übrigens auch so ein witziger Gedanke, die Frage, ob der Sohn Gottes eine theologische Ausbildung hatte. Das ist irgendwie auch komisch. Naja, jedenfalls versucht Nikodemus, Jesus in menschliche Kategorien einzuordnen. Und am geeignetsten dafür erscheint ihm die Kategorie Lehrer. Aber nicht irgendein Lehrer, er nennt ihn Rabbi, ein Gesetzeslehrer, ein anerkannter Gesetzeslehrer. Und das zeigt seinen ehrlichen Respekt gegenüber Jesus. Und das wirft für uns die erste wichtige Frage auf: Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Was würdest du darauf antworten? Und dann begegnet uns im Text ein interessantes Detail. Nikodemus suchte Jesus bei Nacht auf. Scheinbar war ihm die Vorstellung unangenehm, von seinen Kollegen dabei beobachtet zu werden, dass er sich intensiver mit diesem Jesus beschäftigt und sogar das Gespräch mit ihm sucht. Aber irgendwie lässt ihn dieses Thema nicht los. Und vielleicht geht es dir ganz ähnlich, dass du zum Gottesdienst gehst oder dass du dich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt. Das muss ja nicht unbedingt jeder mitbekommen. Aber irgendwie lässt sich das Thema nicht los. Vielleicht bist du auch an einem Punkt in deinem Leben, wo du sagst, alles, was ich bisher gehört und irgendwie auch geglaubt habe, muss jetzt mal neu auf den Prüfstand. Oder du bist hier, um den christlichen Glauben mal aktiv, kritisch zu hinterfragen. Oder du bist hier, weil du völlig überzeugt und begeistert bist von Jesus und dem, was er tut und was er ist. Und es ist keine Frage, es ist keine Kritik. Glaube und Vertrauen prägen deine Beziehung zu ihm. Und egal, wo du dich einordnest oder ob es noch eine andere Kategorie gibt, die ich jetzt nicht genannt habe, ich glaube, dieser Text wird uns herausfordern und weiterbringen. Der Gesprächsverlauf ist sehr interessant, wenn ihr den Text auch zu Hause nochmal nachlest. Ich glaube, man kann den nicht auf einmal erfassen, der ist so tief und ich musste mich wieder auf einige Punkte fokussieren. Nikodemus kommt nachts zu Jesus, macht eine Bemerkung über Jesus und Jesus antwortet ihm, als hätte er eine Frage gestellt. Der hat die aber gar nicht gestellt. Nämlich die Frage, die ich eben schon mal kurz erwähnt hatte: Wie kann jemand in eine geklärte Beziehung mit Gott kommen? Oder Jesus will Nikodemus und uns zeigen, das ist die Frage, die du irgendwann mal gestellt haben musst. Das ist die richtige Frage. Als wir vor 11 Jahren hier nach Potsdam gekommen sind, habe ich schnell gemerkt, dass die vielen geistlich richtigen Antworten, die ich mir so anstudiert und angelesen hatte, waren Antworten auf Fragen, die hier kein Mensch gestellt hat. Und deswegen haben wir am Anfang dieser Kirchengründung einen wichtigen Grundsatz formuliert. Wir sind nicht in erster Linie hier, um unsere geistlichen Weisheiten und Wahrheiten loszuwerden, Antworten, sondern wir sind hier, um Menschen zu helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Also wir wollten gerne einen Schritt weiter vorne ansetzen. Manchmal ist es wichtig, Menschen die Fragen zu beantworten, die sie haben. Manchmal ist es aber noch wichtiger, Menschen zu helfen, die Fragen zu stellen, die sie eigentlich stellen sollten. Stell dir vor, du kommst zu deinem Hausarzt und er beantwortet dir tatsächlich nur die Fragen, die du explizit gestellt hast. Ein guter Arzt blickt dahinter und sagt und erklärt uns auch Dinge, die wir gar nicht explizit fragen konnten oder wollten, die wir nicht gefragt haben, aber Dinge, die wir eigentlich fragen sollten, weil sie extrem wichtig sind, um zu verstehen, was eigentlich passiert. Und deswegen möchte ich mir gerne 3 Fragen heute mit euch anschauen. Erstens, von Neuem geboren werden, wer braucht das? Zweitens, von Neuem geboren werden, was ist das? Und drittens, von Neuem geboren werden, wie geht das? Von Neuem geboren werden, wer braucht das? Auf diese Feststellung von Nikodemus über Jesus antwortet Jesus oder erwidert Jesus zweimal, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Vers 3 und Vers 5. Anders ausgedrückt, jemand, der das Reich Gottes sehen will, muss dafür neu geboren werden. Oder noch anders ausgedrückt, jeder, der nicht neu geboren ist, kann und wird das Reich Gottes nicht sehen. Was ist das Reich Gottes und warum sollte das jemand sehen wollen? Naja, zuerst einmal ist diese Aussage für Nikodemus ein totaler Schock, weil seine Kollegen und er, die anderen Pharisäer, haben ihr Leben dafür hingegeben, haben einen Wahnsinnsaufwand betrieben, selbst die Gebote Gottes einzuhalten und anderen dabei zu helfen, beziehungsweise andere dabei zu überprüfen, ob sie die Gebote Gottes einhalten und dafür zu sorgen, dass andere diese Gebote einhalten, um irgendwann einmal bei Gott zu sein, beziehungsweise von Gott angenommen zu werden, in sein Reich zu kommen oder sein Reich zu sehen. Quasi als Ergebnis, als Erfolg, als Belohnung des Einhaltens der Gesetze, der Anstrengung, der ganzen Disziplin, wollten sie sich vor Gott gut positionieren. Gottes Reich ist der Zustand, in dem Menschen die wiederhergestellte Beziehung zu Gott in vollen Zügen genießen können. Und das ist es, wovon ich glaube, dass wir alle Menschen uns danach sehnen, oft unbewusst, aber ich glaube, dass das deutlich wird, zum Beispiel durch unsere Sehnsucht nach mehr Gerechtigkeit. Woher kommt die eigentlich? Gibt es da einen objektiven Maßstab? Ja, ich glaube, weil Gott den in uns hineingelegt hat. Deswegen fallen uns Dinge auf, die ungerecht sind. Ich glaube, es zeigt sich an unserer Sehnsucht nach weniger Leid, weil wir daherkommen und weil die, die Gott kennen, das wieder erleben werden. Ich glaube, es zeigt sich an der Sehnsucht nach weniger Krankheit, nach weniger Einsamkeit. All das sind Zeichen von Gottes Reich. All das wird es da einmal geben, beziehungsweise nicht mehr geben. Es wird keine Einsamkeit mehr geben, weil es perfekte Gemeinschaft geben wird. Es wird keine Krankheit mehr geben und so weiter. Diesen Zustand können wir aber mit unserem Zustand nicht von uns aus erreichen. Dafür muss ein Mensch neu geboren werden. Und da spricht die Bibel ganz realistisch davon, dass alle Menschen ein Problem mit Gott haben. Und dieses Problem zeigt sich an einer zerbrochenen Schöpfung, an einer zerbrochenen Beziehung. Und das wird an all den Dingen deutlich, die wir nicht mögen. Alle Dinge, die uns nicht gefallen, sind ein Ausdruck der zerbrochenen Beziehung zu Gott, die sich dann an der zerbrochenen Beziehung zu Menschen, zur Natur und so weiter zeigt. Durch die Sünde sind wir Menschen in unserer Grundsubstanz so verschieden zu Gott, dass wir eigentlich nicht mehr zusammenpassen. Es sei denn, etwas ganz Neues, eine komplette Veränderung entsteht. Also, jeder, der in einer Beziehung mit Gott sein will, kann das nur durch eine komplette Erneuerung. Das, was mit Neugeburt und Wiedergeburt hier bezeichnet wird. Und das schafft niemand durch gutes Benehmen, das schafft niemand durch viel Disziplin oder durch Anstrengung oder durch Hilfsbereitschaft, sondern dazu muss eine komplette Erneuerung stattfinden, die nicht von uns, sondern von Gott ausgeht. Die Frage danach, wer es braucht, von Neuem geboren zu werden, ist relativ leicht zu beantworten: jeder Mensch. Und am Beispiel von Nikodemus zeigt Jesus uns, egal wie moralisch gut wir sind oder für wie moralisch gut wir uns halten, wir müssen neu geboren werden. Und es zeigt uns, egal wie moralisch schlecht wir sind oder für wie moralisch schlecht wir uns halten, wir können neu geboren werden. Das ist die Aussage von dem ersten Teil. Lass uns mal zur zweiten Frage gehen. Von neuem geboren werden, was ist das? Emanuel hat es eben schon erwähnt, überall in der Stadt ist es zu sehen. Wir feiern 30 Jahre Wiedervereinigung. Vor 30 Jahren ist wieder zusammengekommen, was getrennt war, was aber eigentlich zusammengehört. Und daraus ist quasi etwas Neues entstanden, ein neues Land. Man sieht es in unserer Stadt, wir miteinander. Es ist nicht perfekt, es läuft noch nicht alles rund. Eine Neugeburt, eine Wiedergeburt ist etwas ganz Ähnliches. Jesus antwortet Nikodemus: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus sagt hier, es kann wieder etwas zusammenkommen, was eigentlich zusammengehört, aber durch die Sünde getrennt ist, nämlich Menschen und Gott. Und zwar kann das wieder zusammenkommen, wenn, und zwar nur, wenn jemand von Neuem geboren wird. Dann ist es noch nicht so ganz perfekt, aber es ist schon da. Also Jesus spricht hier wie aus heiterem Himmel ein Problem an, das Nikodemus scheinbar gar nicht bewusst war in dem Moment, nämlich Sünde, die Trennung von Gott. Beziehungsweise Nikodemus kannte das Konzept, hat es aber hier in diesem Zusammenhang nicht verstanden, weil seine Antwort zeigt uns das. Jesus, warte mal, Reich Gottes ist doch irgendwas in der Zukunft. Und was hat das damit zu tun, neu geboren zu werden? Außerdem, das geht doch auch gar nicht. Soll jemand, der erwachsen ist, wieder zurück in den Bauch seiner Mutter und nochmal geboren werden? Wie soll das gehen? Und ich finde das total sympathisch, dass da jemand wagt, diese Frage zu stellen. Und vielleicht merkt ihr, wie verwirrt Nikodemus ist, weil er versucht, ein geistliches Konzept in menschliche Kategorien zu fassen, und es wird nicht funktionieren. Es geht hier um viel mehr, als dass ich mich nach einem Tag in der Therme wie neu geboren fühle. Es wird dem Wort nicht gerecht. Wo er oder auch wo wir vielleicht denken, bei Reich Gottes, das ist irgendwas, was in der Zukunft ist, da sagt Jesus, mit mir ist diese Zukunft bereits jetzt in der Gegenwart Realität geworden. Es gibt eine Bedingung, um Teil des Reiches Gottes zu werden, und das bin ich, sagt Jesus. Und Neugeburt und Wiedergeburt ist der theologische Begriff für eine komplette Erneuerung eines Menschen durch Glauben, sein Vertrauen auf Gott. Und durch mich, sagt Jesus, kann das bei dir jetzt schon Realität werden. Und daran zeigt sich Reich Gottes schon jetzt. Dabei geht es auch nicht um ein bisschen Veränderung oder Optimierung, sondern um eine komplette Erneuerung. Durch den Glauben, durch die Neugeburt bekommt ein Mensch eine ganz neue Identität. Und um das dann zu erklären, benutzt Jesus in dem Gespräch einige Vergleiche. Er sagt dann, Menschen zeugen Menschen, Gottes Geist dagegen zeugt quasi neue Menschen, geistlich neue Menschen, anders. Menschen reden von irdischen Dingen, Dingen, die sie kennen. Jesus redet von himmlischen Dingen, Dingen, die nur er kennt, weil nur er kennt beide Realitäten aus nächster Nähe. Menschen, die Christus vertrauen und an ihn glauben, sich ihm ganz anvertrauen, die nennt man neugeborene Menschen, wiedergeborene Menschen. Und ein anderer Begriff dafür ist Christen. Und wenn jemand davon spricht, von Christen spricht, dann meint der biblische Begriff etwas anderes als, die sind in Deutschland geboren und als Baby getauft, sondern das sind wiedergeborene, veränderte Menschen, die ihr Leben und ihre Beziehung zu Jesus in allen Bereichen an ihn abgegeben haben. Und wahrscheinlich merkt ihr, dass es auch mir total schwerfällt, diese Kategorien zu erklären, die passenden Worte zu finden. Aber so wie die Geburt den Anfang des Lebens auf der Erde außerhalb des Mutterleibes beschreibt, beschreibt die Neugeburt den Anfang des geistlichen Lebens mit Gott. Es ist eine ganz neue Dimension. Und der dritte Punkt, von Neuem geboren, wie geht das? Ich will noch mal kurz bei dem Vergleich von Geburt und Neugeburt stehen bleiben. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viel Einfluss du auf deine Geburt hattest? Was hast du dafür getan? Hast du den Impuls gegeben, dass es jetzt losgeht? Hast du den Zeitpunkt festgelegt? Hast du dich dafür entschieden? Nein, natürlich nicht. Ein Baby hat keinen Einfluss und es muss nichts machen, um geboren zu werden. Es lässt es geschehen. Ich war bei allen 4 Geburten unserer Kinder dabei und ich habe erlebt, wer da viel gemacht hat und wer die Schmerzen hatte, damit unsere Kinder geboren wurden. Es waren nicht unsere Kinder. Sie haben es einfach nur erlebt. Und das sagt Jesus hier zu Nikodemus, der davon ausgegangen ist, dass er sich durch seine große Hingabe, durch sein Bemühen, durch sein Engagement vor Gott ganz gut positionieren kann. Und da sagt Jesus, wie ein Säugling nichts zu seiner Geburt beiträgt, kann ein Mensch nichts zu seiner Neugeburt beitragen. Er muss es an sich geschehen lassen. Die Neugeburt wird von Gottes Geist ausgelöst, nicht durch irgendwas, was wir Menschen dafür tun. Und ich glaube, dass es hier auch bei manchen Formulierungen bei Christen häufiger ein Missverständnis gibt, wenn wir sagen, ich habe mich bekehrt oder ich habe mich für Gott entschieden oder ich habe. In dem geistlichen Zustand, in dem wir uns ohne Gott befinden oder befunden haben, da kommen wir gar nicht auf die Idee, uns für Gott zu interessieren oder gar für Gott zu entscheiden, bis er mit seiner Liebe in unser Leben kommt, in unser Herz kommt. Er liebt sich in unser Leben. Er drängt sich in unser Leben. Und so wie die Geburt bei allen von uns unterschiedlich abgelaufen ist, so läuft auch der Prozess der Neugeburt bei Menschen sehr unterschiedlich ab. Bei einigen dauert es lange, bei anderen geht es sehr schnell. Aber irgendwann kommt dieser Moment, in dem Gott unser Herz für sich öffnet. Und Menschen, die noch vor einer Woche gesagt haben, niemals kommt der christliche Glaube für mich in Frage, fangen plötzlich an, Gott zu loben. Und Menschen, bei denen wir noch vor einem Jahr gedacht haben, wie soll der oder die jemals Interesse für Glauben entwickeln können, die hören das Evangelium und fangen an, Gott zu vertrauen. Wir haben das letzte Woche bei der Taufe gefeiert. Was für ein Fest. Und so wie sich bei einer Geburt für diesen kleinen Menschen alles verändert, sehen, hören, fühlen, die komplette Wahrnehmung der Umgebung, führt auch die Neugeburt eines Menschen zu einer komplett veränderten Wahrnehmung unserer Umgebung. Reden verändert sich, Hören verändert sich, alles verändert sich auf eine nie vorher dagewesene Art. So radikal ist das. Menschen oder uns, mir, wird plötzlich wichtig, was Gott wichtig ist. Und ich möchte mich danach richten. Und mir ist plötzlich nicht mehr so wichtig, was mir vorher noch so wichtig war. Und ich kann Sachen loslassen, von denen ich es nie gedacht hätte. Es ist so ein bisschen unser Gehirn, also das verändert sich nicht physisch, aber unser Hirn verändert sich, unser Kopf und unser Wissen und unser Denken verändert sich und unser Herz verändert sich, unser Fühlen, unser Handeln. Wir haben plötzlich Einsichten, die wir vorher nicht hatten, und die führen zu Reaktionen und zu Gefühlen, die wir vorher nicht gekannt haben. Merkt ihr, wie umfassend diese Veränderung ist? Eine komplette Erneuerung. Und die führt dazu, dass wir eine neue Leidenschaft für Gott und für andere Menschen bekommen. Eine Leidenschaft, wie sie vorher noch nicht da war. Gleichzeitig wird das aber auch dazu führen, dass wir uns fremd und unverstanden vorkommen in unserer Stadt, in unserer Familie, in unserem nächsten Umfeld, an unserem Arbeitsplatz. Wenn diese beiden Realitäten aufeinandertreffen, wird immer deutlich, dass sie nicht zusammenpassen. Wie Licht und Dunkelheit. Entweder oder. Und manchmal habe ich mich gefragt in den letzten Jahren, warum wir eigentlich Potsdam ausgesucht haben, in einem Kontext, in dem 80, 90, vielleicht noch mehr Prozent der Menschen denken, dass Kirche und Glaube irrelevant sind. Und warum gründen wir hier Kirche und verkündigen wir hier das Evangelium? Marketingmäßig ist das nicht ganz schlau. Ginge woanders leichter. Naja, weil das die Antwort ist. Durch die Verkündigung des Evangeliums will und wird Gott Menschen, die das hören und deren Herz er dadurch verändert, neues Leben schenken. Deswegen gibt es uns und deswegen stehe ich hier, weil das Evangelium die Antwort ist. Und um Nikodemus das zu verdeutlichen, erinnert er ihn im Verlauf des Gesprächs an ein ihm bekanntes geschichtliches Ereignis, das schon Jahrhunderte zurückliegt, nämlich an Gott und an das über Gott murrende Volk Israel und an den Moment, in dem Gott feurige Schlangen geschickt hat, weil er diese Maulerei satt hat von seinem Volk und er sie bestrafen will, und an den Moment, an dem Mose zu Gott gesagt hat, dass er eine eiserne Schlange aufrichten soll, und an das Versprechen Gottes: Sag deinem Volk, wenn sie gerettet werden wollen, müssen sie nur auf diese Schlange schauen. Und sie werden am Leben bleiben. Und so ist es damals dann gewesen. Und daran erinnert Jesus Nikodemus. Und Jesus holt hier seine eigene Zukunft in die Gegenwart des Lebens von Nikodemus, indem er mit Nikodemus über seinen bevorstehenden Tod spricht, also über Jesu bevorstehenden Tod und darüber, dass jeder Mensch, der wie damals vertrauensvoll auf die Schlange, jeder Mensch, der jetzt vertrauensvoll auf den aufgerichteten und hingerichteten Jesus schaut, dass der am Leben bleiben wird. Dieses Ereignis bei Mose Jahrhunderte vorher war schon ein Hinweis auf den gnädigen Gott, dass er die Rettung dieser Welt genauso vollziehen wird, wie er es da an seinem Volk deutlich gemacht hat. Mehr ist nicht nötig. Mehr können wir nicht tun und mehr müssen wir auch nicht tun, um gerettet zu werden. Das ist das Evangelium. Das ist alles, was wir brauchen. Auf den gestorbenen und auferstandenen Jesus zu gucken. Und Jesus sagt zu Nikodemus, und das weißt du nicht als geistlicher Leiter, es ist wichtig. Und dieses Vertrauen auf Jesus führt zu einer Veränderung von Hirn und Herz und zu einer veränderten Haltung von veränderten Nachfolgern. Es ist interessant, das Johannesevangelium weiterzulesen. Nikodemus taucht später nochmal auf, völlig verändert. Wie werden die Christen der damaligen Zeit beschrieben? Sie lieben die Wahrheit, sie sind ehrlich, sie sind transparent, sie leben im Licht, sie sind bescheiden, sie sind hoffnungsvoll. Das ist die Reaktion von Menschen, die verstanden haben, wie Gott seine Liebe zu uns gezeigt hat, nämlich indem er aus Liebe zu uns seinen Sohn für uns hingegeben hat, aufgerichtet für uns zur Rettung. Vertrauen auf diesen Jesus rettet. Glauben an diesen Jesus führt zu einem neuen Leben und zu einem veränderten Leben, zu veränderten Reaktionen, einer Neugeburt im geistlichen Sinn. Schauen auf ihn verändert unseren eigenen Blick und unsere Wahrnehmung. Und durch Jesus kommt zusammen, was zusammengehört. Schon jetzt ist das die Realität, aber noch nicht in Perfektion. Das wird erst passieren, wenn Jesus noch einmal wiederkommt und das Reich Gottes in Perfektion aufrichten und vollenden wird. Die ungestörte, ewige Gemeinschaft mit Gott. Oder eben auch nicht für die, die nicht auf Jesus vertrauen. So wie eine Mutter durch die Schmerzen hindurch ein Kind zur Welt bringt, die Geburt, mit dem Risiko, das eigene Leben dabei zu verlieren. Und als Jesus das gesagt hatte, gab es noch keine Schmerzmittel, gab es noch keine Kurznarkose. Und es war eine sehr hohe Sterblichkeitsrate bei der Geburt. So hat Jesus durch seine Schmerzen und durch seinen Tod hindurch neues Leben und Neugeburt möglich gemacht. Er hat gesagt, ich ertrage die Schmerzen und ich lasse mein Leben, damit du neugeboren werden kannst. Dein Leben kommt durch meinen Tod. Schau auf mich. Und veränderte Leben sind Zeichen von einem neuen Leben. Und das braucht unsere Stadt. Und das können wir geben. Woran merken andere das bei dir? Falls du das schon angenommen hast. Und wenn du das heute zum ersten Mal hörst, dann könnte das der Moment sein, wo diese gute Nachricht dein Herz verändert und eine Neugeburt stattfindet. Und wenn du das schon ganz lange lebst, dann mach das treu immer weiter. Durch uns möchte Gott Leben verändern hier in der Stadt und Bewegung hier in die Stadt bringen. Bete dafür, lebe dafür, engagier dich dafür, gib dafür und schau auf Jesus statt auf deine Umstände. Da ist Rettung. Amen.